und unsere Krankheiten getragen. Durch die Gemeinschaft getragen zu werden und in der Gemeinschaft selbst andere aktiv mitzutragen, das gehört zu den grundlegenden Aufgaben und zu den zentralen Aufgaben der christlichen Gemeinde, und zwar von Anfang an dazu. Wir haben gerade in der Textlesung gehört, wie ein Gelähmter zu Jesus getragen wurde, der selbst nicht in die heilsame Gegenwart Gottes kommen konnte. Und in diesem Text, da verbinden sich diakonisches und seelsorgerliches Handeln, diakonisches und seelsorgerliches Tragen, für das diese Menschen, die den Gelähmten getragen haben, uns ein Vorbild sein sollen. Der Apostel Paulus macht das gegenseitige Tragen mehr als einmal zum Teil seiner brieflichen Aufforderungen an Gemeinden. Er dankt der Gemeinde in Philippi zum Beispiel ganz konkret für die praktische diakonische Unterstützung, die er durch die Gemeinde erhält, während er im Gefängnis sitzt. Philipper 4 schreibt er ausführlich darüber. Aber noch viel häufiger erwähnt Paulus das Tragen in geistlicher Hinsicht, nämlich in Form der Fürbitte. Paulus erwähnt lobend, dass er sich von den Gemeinden im Gebet getragen weiß oder dass er selbst die Gemeinden im Gebet mitträgt. Und er fordert immer wieder dazu auf, untereinander, in der Gemeinde oder im Miteinander von Apostel und Gemeinde sich gegenseitig in der Fürbitte zu tragen. Und da geht es sogar noch weiter, in 1. Timotheus 2, 1 bis 3 fordert Paulus zu Bitten und Gebet, zu Fürbitte und Danksagung für alle Menschen auf. Und er unterstreicht damit, was eigentlich Jesus schon in der Bergpredigt gesagt hat, wenn er dazu aufruft und auffordert, auch für die zu beten, die einen verfolgen. Also wenn es um das Tragen und das Getragenwerden in der Gemeinde geht, dann sind natürlich diese Stichworte Diakonie und Fürbitte die ersten, an die wir denken. Und weil das so ist und weil wir davon schon ganz viel wissen, will ich darüber heute gar nicht mehr sagen. Ich möchte eher auf andere Aspekte eingehen, die uns nicht so auf den ersten Blick vor Augen stehen, und ganz zu Beginn unseren Blick auf etwas Grundsätzliches lenken. Kleinen Moment. So, was habe ich falsch gemacht? Tom. Fast. Ich habe es laut runterknallen lassen, aber ich habe ihn festgehalten. Wie bitte? Ich habe es nicht rückengerecht gemacht. Wie geht? Kasten, also Moment. Okay, erklärt mir das. Wie muss ich es richtig machen? Ja, genau, Frau Gesundheitsexpertin, genau.
Immer machen. Das ist ganz wichtig. Und zwar so in die Hocke gehen, Rücken gerade lassen, so und so nah tragen, damit das Gewicht nicht hinten auf die LWS, also auf den Lendenbereich kommt.
Also nochmal, stell nochmal hin, ich muss das mal üben, genau.
Gerade lassen?
Genau. Also, runtergehen, ja, Rücken gerade lassen, ja.
Und jetzt am Bauch pressen.
Ja, ach so.
Was, wenn du da länger läufst?
Ja.
Und jetzt
nah und nah an den Körper.
Nah, ja. An den Körper.
Nicht weit weg, sondern ja, nah an den Körper.
Das ist eine Hebewirkung, weil da ist ja Hebewirkung
ganz
so lang.
Gut. Ja. Ich habe sogar gelernt, man soll sogar den Hintern ein bisschen rausstrecken.
Ja,
und dann.
Das ist ja eine Frage.
So, genau. Ja.
Das hier also richtig waagerecht. Schön.
Ja, sehr gut. Da haben wir jetzt was ganz Praktisches gelernt. Also, jeder Mensch, der irgendwie mit dem Tragen schwerer Lasten zu tun hat, in der Arbeit, Berufsanfänger, Quereinsteiger, Lehrlinge, keine Ahnung, die lernen, beim Tragen von schweren Lasten kommt es auf die Haltung an. Damit man diese Tätigkeit lange und ausdauernd durchhalten kann, ne, lange Strecken tragen kann, braucht man die richtige Haltung. Und Es gibt diverse YouTube-Tutorials. Ne? Wir haben Susanne jetzt hier. Ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos angeguckt mit dem Hintern rausstrecken. Das fand ich schon ein bisschen, sah interessant aus, genau. Aber es ist wirklich wichtig, um diese Tätigkeit, das Tragen durchzuführen, sich auf in eine gute Haltung einzuüben, damit das Tragen auf Dauer und langfristig wirklich möglich bleibt. Damit man keinen Schaden nimmt, keinen körperlichen Schaden, ne? Rückenprobleme kriegt und so weiter. Und wenn wir jetzt zurückschauen oder zurückgehen auf die geistliche Ebene und auf Paulus, dem es so wichtig ist, dass wir einander tragen durch Fürbitte, dann ist es auch interessant, dass Paulus auf eine gewisse Art und Weise immer wieder von Arbeitsschutzmaßnahmen in geistlicher Hinsicht berichtet. Für Paulus beginnt nämlich das gegenseitige Tragen im Glauben tatsächlich mit Gebet. Aber nicht mit Fürbitte, also ne, nicht mit Fürbitte und dass wir sofort ins Tragen gehen, sondern mit einer anderen Form des Gebetes. In vielen seiner Briefe beginnt Paulus nicht mit der Fürbitte für die Gemeinde, sondern mit einem Dankgebet für die angeschriebenen Personen oder die Gemeinde. Für ihren Glauben, für ihren Dienst. In 1. Korinther 1 klingt das zum Beispiel so: Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, in aller Rede und aller Erkenntnis. Oder noch energischer in 2. Thessalonicher 1, Vers 3: Wir müssen Gott euretwegen immer danken, Brüder, wie es recht ist, denn euer Glaube wächst. Und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen zu. Der Großteil der Paulusbriefe beginnt mit solch einer brieflichen Danksagung. Egal, ob es sich bei den Empfängern um eine Gemeinde oder Gemeinden handelt oder um Einzelpersonen wie Timotheus oder Philemon. In der Gemeinschaft einander zu tragen, beginnt damit eine bestimmte Haltung einzunehmen. Nämlich die Haltung der Dankbarkeit füreinander, für die Glaubenstreue des anderen, für den Dienst in und für Gemeinde als Ausdruck der Christusbeziehung, für die Liebe untereinander oder die Glaubenserkenntnisse der anderen. Und dass es hier um eine bewusste Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber geht, das zeigt sich auch daran, dass Paulus quasi in allen seinen Briefen immer etwas zu meckern und zu kritisieren hat. Er ist nicht mit allem einverstanden, was bei den Briefempfängern so läuft. Es ist nicht alles perfekt. Es läuft nicht alles rund. Er ermahnt seine Briefempfänger in unterschiedlichen inhaltlichen Feldern, mal sehr konkret, mal sehr allgemein. Aber all diesen Dingen stellt Paulus sehr bewusst die Haltung der Dankbarkeit für seine Briefpartner voran. Etwas anders akzentuiert kann man auch sagen, als Gemeinschaft in Christus einander zu tragen, beginnt damit, einander zu ertragen, auszuhalten und anzunehmen. Und der Dank oder das Lob an Gott ist dabei nicht nur eine passive Einstellung, sondern Paulus gibt den Lob und den Dank eben aktiv oder in diesem Lob und Dank aktiv Raum im Gebet. Philipper 1, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Immer wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude. Paulus praktiziert und übt sich hier fortwährend in eine aktive Haltung der Dankbarkeit ein. Und offenbar scheint diese Haltung wirklich etwas zu sein, in das man sich einüben muss, das man trainieren muss, aus dem man auch immer mal wieder herausfallen kann. Auch dafür ist Paulus selbst ein Beispiel. Im 2. Korintherbrief fällt Paulus die Haltung der Dankbarkeit aufgrund eines Konfliktes in der Gemeinde schon schwerer. Er beginnt zwar mit einem Lob Gottes, diesen Brief, aber er dankt nicht für die Gemeinde. Und in 3 Briefen fehlt der Dank ganz. Und dennoch ist diese Haltung essentiell, damit die Gemeinschaft Christi sich gut und auf Dauer gegenseitig tragen kann. Damit Gemeinschaft Jesu Christi ihre Aufgabe des gegenseitigen Tragens eben auf Dauer, auf lange Strecke erfüllen kann. Da braucht es immer wieder dieses Einüben in die Haltung der Dankbarkeit füreinander. Und zwar trotz Unterschieden, trotz verschiedener Formen persönlicher Frömmigkeit, trotz unterschiedlicher Erkenntnisse, trotz unterschiedlicher Schriftverständnisse, trotz unterschiedlicher Vorlieben für Musikstile oder Vorstellungen, was einen guten Gottesdienst ausmacht. Es braucht das dankbare gegenseitige Ertragen als Gemeinschaft. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir als Einzelne und im Miteinander als Gemeinde uns in dieser Haltung trainieren und dass wir in dieser Haltung investieren. Denn wir kommen im Miteinander ja zwangsläufig an Punkte, an denen wir immer wieder auch ringen und diskutieren, streiten, uns übereinander ärgern. Und leider haben all diese Dinge auch immer wieder das Potenzial, sich in den Vordergrund zu schieben. Da wird dann die eine oder der andere vielleicht irgendwie unzuverlässig oder als engstirnig empfunden, als eigensinnig, als unbelehrbar, als egoistisch und so weiter. Und deswegen ermutige ich uns, dass wir hier Paulus als ein positives Vorbild begreifen und uns einladen lassen zu trainieren in der Haltung der Dankbarkeit füreinander. Und wie wäre es zum Beispiel jetzt mal ganz praktisch, dass wir uns in den persönlichen Gebetszeiten der nächsten Wochen oder im Hauskreis oder im Gebetstreffen vornehmen, ganz bewusst für bestimmte Personen zu beten und zu danken. Zum Beispiel jetzt ein Jahr lang durch, immer für die Geburtstagskinder der nächsten Woche. Oder der Reihe nach für alle Menschen, die in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten. Wir haben ja Church Tools, wir haben ja eine super Übersicht, welche Gruppen und Dienste es so gibt. Wir können uns also auch die Dienste vornehmen, Technik und Musik und Gottesdienstleitung und uns konkret die Menschen vor Augen führen und für sie danken. Dass die richtige Haltung auch für das Tragen und Getragenwerden in der Gemeinde von ja wirklich grundlegender Bedeutung ist, das wird schnell greifbar, wenn es um die Forderungen von Paulus geht, die Glaubensschwäche anderer Menschen anzunehmen und damit auch mitzutragen. Nehmt die an, die schwach sind im Glauben. Diese Aufforderung mutet Paulus der Gemeinde in Rom in Kapitel 14, auch den Korinthern in Kapitel 8 und 10 direkt und indirekt zu. Da, wo es darum geht, auf das Gewissen des anderen Rücksicht zu nehmen. Und ganz konkret am Umgang mit Speisen fordert Paulus dazu auf, die persönliche Schwäche und Gebundenheit von Menschen mitzutragen. Für Paulus ist klar, auf der einen Seite ist die Unterscheidung in reine und unreine Speisen in Christus ja aufgehoben. Aber diese Freiheit in Christus hat offenbar noch nicht jeder ergriffen. Und vor allem damals waren es die Christen mit jüdischem Hintergrund, mit jüdischer Vergangenheit, jüdischer Tradition, die sich schwer taten mit konkret dieser neuen Freiheit. Und in Römer 14,1 macht Paulus ganz konkrete Vorschläge zum Umgang mit dieser Diskrepanz. Auf der einen Seite ordnet Paulus diese mangelnde Glaubensfreiheit klar als Schwäche ein. Aber auf der anderen Seite geht es Paulus nicht darum, dass die Starken den Schwachen aus ihrer Schwäche heraushelfen, sondern dass die Starken die Schwachen aushalten und mittragen. Nicht die Schwachen müssen sich angleichen und inhaltlich theologisch bewegen, sondern die Starken sollen ihre Stärke nutzen, um sich auf die Schwachen einzulassen. Wer stark ist, der sollte auch die Kraft haben, freiwillig zu verzichten. Das ist der Gedanke, der da mitschwingt. Und diese Forderung des Mittragens von Schwäche und mangelnder Freiheit bezieht sich sowohl in Römer als auch 1. Korinther ja ganz konkret auf Speisethemen. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 15 und 17, wenn wegen einer Speise, die du isst, dein Bruder verwirrt und betrübt wird, dann handelst du nicht mehr nach dem Gebot der Liebe. Richte durch deine Speise nicht den zugrunde, für den Christus gestorben ist. Und dann weiter in Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude am Heiligen Geist. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte Paulus irgendwann mal fragen, warum das Reich Gottes eigentlich nicht Essen und Trinken sein sollte, wenn Jesus es andauernd mit dem himmlischen Festmahl vergleicht. Aber das ist noch eine Frage für sich. Aber das ist so in der Predigtvorbereitung auf meine To-Do-Liste gerutscht. Aber trotzdem hat Paulus inhaltlich recht mit dem, was er da eigentlich sagen will. Nämlich im Reich Gottes geht es nicht um die Gemeinschaft miteinander. Im Reich Gottes geht es mehr um die Gemeinschaft miteinander als um die Freiheit des Einzelnen. Und als ich über diesen Text nachgedacht habe, gingen mir tatsächlich ganz konkrete Themen durch den Kopf, die mit Speisen zu tun haben. Wir haben schon seit Ewigkeiten wahrscheinlich hier bei uns zum Abendmahl immer nur Traubensaft und keinen Wein, um nicht jemanden in Versuchung zu bringen, der an Alkoholsucht erkrankt war oder ist. In dieser Hinsicht sind wir als Gemeinde schon lange sensibel unterwegs. Ich hatte im Vorfeld des letzten Wein- und Bibelabends ein sehr intensives Gespräch mit einem Pfarrerkollegen, der diese Veranstaltung auch deutlich kritisch gesehen hat und meinte, das geht in manchen Gemeinden nicht. Also da, wo Gemeinden mit Suchthilfe zu tun haben und Blaukreuzarbeit haben, ist vielleicht so ein Wein- und Bibelabend keine angemessene Gemeindeveranstaltung. Und ich glaube, er hat recht. Wir haben das zum aktuell nicht, ich wollte jetzt nicht sagen zum Glück, doch wollte ich eigentlich schon. Es ist gerade nicht unsere diakonische Aufgabe und so können wir momentan auch fröhlich Wein- und Bibelabende machen. Aber es ist durchaus wichtig, sensibel zu bleiben an der Stelle. An anderen Stellen, da mussten wir uns in der Vergangenheit aktiv darauf einlassen, dass religiöse oder kulturelle Speiseunterschiede Gemeinschaft erschweren oder verhindern können. Wir haben tatsächlich vor Corona lernen müssen, dass manche Menschen, die aus dem Iran kommen und konvertiert sind, trotzdem auch aus kulturellen Gründen weiterhin kein Schweinefleisch essen. Dass es Wurstalternativen braucht. Und heute, 2023, da kann und muss man vielleicht im Blick auf die gesellschaftlichen Diskussionen unserer Zeit ganz neu überlegen, ob nicht auch gegenwärtig die Diskussion um reine und unreine Speisen in einer neuen Art und Weise aufflammt. Das Thema Fleischkonsum wird nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch in christlichen Gemeinden zu einem zunehmenden Konfliktthema. War es früher für Menschen schwer auszuhalten, dass Fleisch in Tempeln für Zeus oder Dionysius geschlachtet wurde und damit Götzenopferfleisch war? So wird in unserer Zeit immer mehr das Fleisch von Westfleisch, Wiesenhof und Co. zum Götzenopferfleisch. Und ich kann mich auf der einen Seite gut mit dem Anliegen identifizieren, Fleischkonsum zu reduzieren und bei der Herkunft und Verarbeitung auf Tierwohl und Qualität zu achten. Und gleichzeitig erschrecke ich darüber, dass Diskussionen über dieses Thema mit immer mehr Radikalität und auch Gesetzlichkeit geführt werden, eben auch in christlichen Kreisen. Da heißt es dann, wer sich glaubhaft für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt, der muss auch mindestens Vegetarier sein. Und wenn wir uns als Gemeinden oder Kirche glaubhaft für Bewahrung der Schöpfung stark machen wollen, dann müssen wir auch konsequent auf Fleisch verzichten. Und inzwischen gibt es auch auf der Bundesebene unseres Gemeindebundes starke Stimmen und Forderungen, dass man doch bei Bundesratstagungen oder bei Konventen der Pastorenschaft doch vegetarische Gastronomie einfordern müsse und nur noch anbieten dürfe. Und ja, vielleicht sind das Themen, die uns in Zukunft wieder beschäftigen werden. mit denen wir herausgefordert sein werden, dass wir uns vielleicht in persönlicher Freiheit zurücknehmen müssen, um untereinander, aber auch nach außen in die Gesellschaft hinein weiterhin Tischgemeinschaft leben zu können. Aber wenn es um das gegenseitige Tragen von Schwachheit und Schwäche geht, dann spielt eben nicht nur das Thema Essen und Gesetzlichkeit oder Unfreiheit eine Rolle. Zum Ende seiner brieflichen Ermahnung im Galaterbrief, da spricht Paulus die markante Aufforderung aus, die uns schon im Gottesdienst am Anfang begleitet hat. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und deutlicher als mit diesem Satz kann man die Aufgabe und den Zweck christlicher Gemeinschaft, nämlich sich gegenseitig zu tragen, wohl kaum zum Ausdruck bringen. Das griechische Wort Baros, das in den meisten Bibelübersetzungen für mit dem Wort Last übersetzt wird, und das dazugehörige Verb sind dabei generell sehr bedeutungsoffen, insofern als dass sie sich immer auf etwas Schweres beziehen. Was das Schwere ist, das kann im antiken Sprachgebrauch ganz unterschiedlich sein. Finanzielle Schulden, Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen, aber auch Schweres in emotionaler Hinsicht oder im lebensbedrohlichen Sinn. Im Galaterbrief, in Galater 6, Vers 2, da hält das gegenseitige Lastentragen jedoch durch den unmittelbaren Textzusammenhang eine ganz besondere Konnotation, eine ganz besondere Zuspitzung. Denn im vorangehenden Vers fordert Paulus dazu auf, denjenigen Glaubensgeschwistern, die von einem Fehltritt bzw. einer Sünde ereilt werden, wieder auf den richtigen Weg zu helfen, und zwar ohne dabei selbst in Versuchung zu geraten. Und hier ist die Versuchung gemeint, sich im Hinblick und Wissen um die Schuld des anderen zum Beispiel besser oder frömmer oder reiner oder geistlicher zu fühlen. Hier ist die Versuchung gemeint, zu prahlen oder in Streit zu geraten oder einander Dinge nachzutragen. Paulus spricht in Galater 5 von der Frucht des Geistes und beschreibt sie als Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn das alles die Frucht des Geistes ist, so wie Paulus es in Galater 5, 22 aufzählt, dann bedeutet das Lastentragen in Galater 6, Vers 2 in radikaler Konsequenz: Liebe, wenn sie echt und stark ist, trägt alles gemeinschaftlich. Und zwar ganz konkret auch die Sünden. Einer trage des anderen Last, wenn der andere eben von einer Sünde, einem Fehltritt ereilt wurde. Und das ist jetzt nicht im Sinne von Kollektivschuld gemeint. Wir sind nicht mitverantwortlich und mitschuldig für die Fehltritte der oder des anderen. Aber nach Paulus erfüllen wir das Gesetz Christi dadurch, dass wir die Sünde und Schuld gemeinsam tragen. Denn die Last von Schuld und Sünde für jeden und Einzelnen wird für uns leichter durch das Bewusstsein, dass auch jede und jeder von uns immer wieder durch Anfechtungen und Fehltritte bedroht ist. Sie wird leichter im Wissen, dass wir eben keine Gemeinschaft der Perfekten und Gerechten sind, sondern eine Gemeinschaft der Sünder. Eine Gemeinschaft der Sünder, die aber immer wieder die Gerechtmachung durch Gott erleben dürfen. Wir sind als Gemeinschaft dazu aufgerufen, miteinander immer wieder auch unsere Sünde zu tragen. Und zwar nicht mit uns herumzutragen oder noch besser dem anderen nachzutragen, das wäre es natürlich. Nein, wir sind aufgerufen, mit dem anderen zusammen seine Schuld konkret zum Kreuz zu tragen und dort gemeinsam abzulegen. Paulus warnt im Galaterbrief seine Adressaten in verschiedener Hinsicht davor, zurückzufallen unter das Joch des Gesetzes, unter das Joch des mosaischen Gesetzes. Und auch im mosaischen Gesetz geht es ja durchaus um das Tragen von Schuld, zum Beispiel beim Fest Yom Kippur. Da wird einem Bock symbolisch die Schuld aufgeladen, die eigene oder die des Volkes. Und dann wird er dazu gezwungen, die eigene Schuld zu tragen, wird vor sich hergetrieben in die Wüste und eine Klippe runtergestoßen. Aber das ist nicht das Gesetz Christi. Da geht es um einen anderen Umgang mit Sünde. Es geht nicht darum, jemanden vor sich herzutreiben als Sündenbock, egal ob mit dessen Schuld oder mit aufgeladener Schuld. Da geht es um das gemeinsame Tragen von Schuld. Nicht um einen verurteilenden, sondern barmherzigen Umgang mit Sünde. Und um ein gemeinsames Tragen zum Ort der Vergebung, zum Kreuz. Und wie kann diese Form des gemeinsamen Tragens konkret und lebendig werden? Eine elementare Voraussetzung dafür ist, dass die Haltung der Dankbarkeit füreinander eingeübt ist. Dass die Haltung der Dankbarkeit gelebt und erfahrbar ist. Denn sie ist die Voraussetzung dafür, überhaupt offen zu werden, sich auch mit seinen Schattenseiten zu zeigen und einander zuzumuten. Bei dieser Offenheit denke ich jetzt nicht an ein öffentliches Schuldbekenntnis oder öffentliche Beichten im Gottesdienst, aber zum Beispiel an ein Teilen von Schuld und von Fehltritten in seelsorgerlichen Gesprächen. Nicht nur mit dem Pastor, das kann auch in freundschaftlichen oder in Gebetskontexten erfolgen. Manchmal unterlaufen uns nämlich Fehltritte im Leben, manchmal entstehen Schattenseiten, die wir nicht so richtig loswerden. Und vielleicht auch unnötig lange mit uns herumtragen. Und dann braucht es vielleicht genau dieses Mitteilen von Sünde und Schuld und darin auch die Erfahrung, dass Sünde und Schuld mitgetragen werden. Manchmal braucht es den Zuspruch von außen. Du darfst jetzt loslassen, weil Christus deine Schuld, deinen Fehltritt schon lange losgelassen hat. Und natürlich gibt es auch Schattenseiten im Leben, Fehltritte, Schuld. Die lassen sich nicht verstecken und verbergen. Da wird bekannt, dass zwei verheiratete Menschen in der Gemeinde miteinander fremdgehen. Da zerbricht eine Ehe endgültig. Oder da wird bekannt, dass man sich strafbar gemacht hat, verurteilt wurde wegen Betrug, Steuerhinterziehung, Körperverletzung. Einer trage des anderen Last heißt, keinen dieser Menschen fallen zu lassen. Keinen dieser Menschen zu verurteilen, sondern barmherzig miteinander die Konsequenzen von Schuld zu tragen und vor allem die Schuld selbst zum Kreuz zu bringen. Ich bin mir sicher, in den allermeisten Fällen wissen die Betroffenen um ihre Schuld und leiden unter dieser Last und den Konsequenzen. Sie brauchen also Gemeinde nicht dafür, an ihre Schuld erinnert zu werden. Ach, guck mal da, das ist der Stein, über den du gestolpert bist. Sondern sie brauchen die Gemeinschaft, sie brauchen Gemeinde Christi, um zu erleben, sie werden mit und durchgetragen. Vielleicht genauso wie der Gelähmte, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird, um zu hören und zu erfahren, deine Sünden sind dir vergeben. Einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Lasst uns danach streben, immer mehr Gemeinschaft Christi zu werden, in der erfahrbar wird, dass wir einander tragen. Amen.